So, ich bin da. Guten Morgen. Keine Panik, dieser Bücherstapel wird von mir nicht komplett durchgelesen, aber ich hoffe, der eine oder andere hat ein bisschen Zeit mitgebracht, weil ich das eine oder andere doch daraus verwenden werde. Gut, ich bete vorher auch nochmal. Vater, danke, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns segnest. Ja, wir segnen die Zeit, die jetzt vor uns liegt, in deinem Namen. Wir bitten, dass du kommst, dass du unsere Herzen neu aufschließt, dass du Glauben hineinlegst und dass du ein Erkennen deiner heiligen und herrlichen Persönlichkeit hineinlegst in unser Herz, mehr und mehr, Herr. Danke. Amen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, und zwar mit der Geschichte, ich werde verschiedene Geschichten heute ansprechen, um das schon mal vorher zu sagen, die Predigt heute besteht hauptsächlich aus Fragen und Geschichten. Die Geschichte, die ich zuerst erzählen möchte, die stammt aus dem Jahr 1850 aus England, Großbritannien. Das 19. Jahrhundert in Großbritannien war für die Menschen ziemlich schwierig. Die industrielle Revolution hatte gerade eine neue Schicht in der Bevölkerung erzeugt. Das war die Arbeiterklasse. Aus dieser Arbeiterklasse kamen sehr viele, sehr arme Menschen zustande. Wer kennt Charles Dickens, Oliver Twist? Das ist eine noch geschönte Beschreibung dessen. Vor allen Dingen Kinder mussten darunter leiden. Kinder, die Waisen waren. Es gab sehr viele Arbeitsunfälle. Es gab daher auch sehr viele Kinder. Kinder, die Waisen waren, die wurden irgendwo aufbewahrt. Wenn sie Glück hatten, bekamen sie so viel, dass sie nicht verhungern mussten. Wenn sie Pech hatten, sind sie verhungert. Sie wurden als billige Arbeitskräfte eingesetzt und hatten keinerlei Chance. Gott nahm einen jungen Mann, der ein ausschweifendes Studentenleben führte und der im Gefängnis gelandet war, und sagte zu diesem Mann, dass es doch besser wäre, ein Mann Gottes zu sein. Der hat sich bekehrt und wenig später, daneben, dass er sich zum Pastor hat ausbilden lassen, hat dieser Mann dann begonnen, ein Waisenhaus zu bauen, weil er gesehen hat, dieses Leid, dieses Elend, diese Kinder auf der Straße. Er hat das Waisenhaus aufgebaut, dann hat er noch mehr Waisen aufgenommen, dann hat er irgendwann begonnen, Missionare auszusenden. Er schreibt, dieser Mann, ich begann das Projekt mit dem ausgesprochenen Ziel, was zu tun, den Waisen zu dienen? Nee, er hatte noch ein höheres Ziel. Die Wirklichkeit Gottes zu demonstrieren und um allen, die sich Gedanken machen, zu beweisen, dass Gott Gebete hört. Er schreibt wörtlich, wenn ich als ein armer Mann nur durch Gebet und Glauben und ohne einen einzigen Menschen zu bitten, die Mittel für den Bau und die Unterhaltung eines Waisenhauses empfange, dann wäre das mit dem Segen des Herrn ein Mittel, den Glauben der Kinder Gottes zu stärken und außerdem für die Ungläubigen ein Zeugnis von der Realität des Handelns Gottes. Also er hat dieses Waisenhaus gegründet, durch Glauben und Gebet. Das Besondere ist, er hat niemals in seinem ganzen Leben einen einzigen Menschen um Geld gebeten. Wenn heutzutage jemand kommt und sagt, ich lebe aus Glauben, dann lebt er oft aus emotionaler Erpressung. Muss man mal so sagen, er kommt daher und sagt, ich bin ein Diener Gottes und ich gebe mich ganz in Gottes Hand und du arbeitest und deswegen musst du mir Geld geben. Dieser Mann hat nie einen einzigen Menschen um Geld gebeten. Er hatte dann, weil Gott das ein wenig gesegnet hat und sich da irgendwie dazugestellt hat, Gott fand das wohl auch gut, dass er bekannt werden sollte dadurch und die Not der Welt gelindert wurde, hatte er schließlich mehrere tausend Kinder in seinen Waisenhäusern. Er hat mehrere hundert Mitarbeiter versorgt. Wenn er größere Geldgeschenke bekommen hat, die er trotzdem bekommen hat, obwohl er nicht danach gefragt hat, dann hat er das, was gerade notwendig war, genommen und den Rest verschickt in die Mission. Was soll ich denn mit Vorräten? Ich habe Gott. Er hat Tagebuch geführt. Er war ein penibler Tagebuchschreiber. Mehrere 10.000 Gebetserhörungen aufgelistet. Und es gibt eine Besonderheit bei diesem Glauben, den Glauben, den er ausgeübt hat und das Gebet, das er gesagt hat. Es war kein mechanischer Glaube, es war kein ich glaube, also segnet mich Gott, sondern es war immer Glaube in Verbindung mit Gott. Er hat immer für die Dinge geglaubt und für die Dinge gebeten, die Gott ihm gesagt hat. Sein Kind war sehr, sehr krank irgendwann mal zwischendurch. Und zur großen Überraschung von seinen Mitarbeitern und der Nachwelt hat er nicht gebetet, dass das Kind geheilt wird. Er hatte nicht die Freiheit dazu, sondern er hat gebetet, dass seine Frau drüber wegkommt und dass das Kind schnell zum Herrn genommen wird. Also wenn wir solche Dinge hören, wir hören irgendwelche Geschichten von großen Männern Gottes, dann versuchen wir immer das Patentrezept rauszufinden. Ja, die Abkürzung zur geistlichen Reife. Ist euch aufgefallen, dass das war, womit der Teufel Eva geködert hat? Geistliche Reife in einem Schritt ist diese Frucht. Erkenntnis von Gut und Böse. Von Gott vorgesehen auf einem langsamen Prozess, vom Feind angeboten, hier, die Frucht. Und sie sah, dass die Frucht gut zu essen war. Also, wenn wir versuchen, aus solchen Lebensbeschreibungen eine Abkürzung rauszudestillieren zur geistlichen Reife oder zu sonst irgendwas, dann haben wir immer ein Problem. Aber gerade bei diesem Mann sieht man, dass es nicht ein mechanisches Patentrezept war, ich glaube, ich bitte, es geschieht, sondern dass dieses Glauben und dieses Bitten immer aus der Beziehung zu Gott kam. Er hat also mehrere 10.000 Kinder in seinem Leben, in seinen Waisenhäusern gehabt und er hat auch penibel Tagebuch geführt über die Anzahl Spenden, die er bekommen hat. Es waren 1.453.513 Pfund, 13 Schillinge und 3 Viertelschillinge, was uns noch nicht so viel sagt, denn wir müssen das in heutige Kaufkraft umrechnen. Er hat also umgerechnet ungefähr 80 Millionen Euro an Spenden eingenommen, ohne einen einzigen Aufruf. Was mich zum Thema bringt, Glauben. Der eine oder andere hat das wahrscheinlich schon geahnt. Im Hebräerbrief steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, Lohn gibt. Also Glaube ist eine zentrale Voraussetzung, ein zentraler Bestandteil des Christentums. Glaube heißt, sich auf Gott werfen, auf ihn zu bauen, sich auf ihn zu verlassen. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man noch nicht sieht. Im Hebräerbrief wieder steht, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Da gibt es zwei Fallen drin. Das eine ist eine Begriffsverwirrung. Wir hatten das schon mal beim Thema Geist, der Geist des Menschen, geistig arbeiten, dass es einen Unterschied gibt zwischen geistig und geistlich. Der eine oder andere erinnert sich. Hier haben wir das Gleiche. Glaube. Ich glaube, es regnet morgen. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, aber ich vermute mal, so wie das heute aussieht, da hinten diese Wolken. Ja? Das ist die Art und Weise, wie wir umgangssprachlich Glaube einsetzen, das Wort. Aber das ist überhaupt nicht das, was die Bibel meint, wenn sie Glauben sagt. Wenn da Glaube steht, dann heißt das eine feste innere Gewissheit auf etwas, was man noch nicht sieht. Muss man wissen, wenn man in der Bibel liest und da kommen irgendwelche Aussagen über den Glauben, dass das nicht heißt, ja, Vermutung oder so, sondern Gewissheit. Das andere ist, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Manche verwechseln das mit so einer Art Selbsthypnose. Ich muss mir das lange genug einreden. Ja? Gerade im Bereich der Heilung. Ich bete einmal für dich und dann steht dieses Schriftwort und dieses Schriftwort und dieses Schriftwort und dann musst du so lange daran glauben. Ja? Und dann setzen sie sich hin, die Menschen, für die gebetet wurde, und versuchen Glauben vorzubringen. Aber es kommt nichts. Warum nicht? Weil dieser Glaube aus der Beziehung zu Gott kommen muss. Ich hatte mal Gelegenheit, eine Frau, die im Heilungsdienst steht, zu fragen, wie das ist mit dem Glauben. Und sie sagt, ganz einfach, wenn ich für jemanden bete, dann ist der geheilt nach dem einen Gebet. Manchmal dauert es ein bisschen, bis es zutage kommt. Aber ich habe die innere Gewissheit, bevor ich bete. Ich bete nur für Leute, bei denen ich weiß, jawohl, Gott will die heilen. Gott möchte diese Menschen heilen. Ja? Also Glaube hat nichts mit Selbsthypnose oder mit sich selbst überreden zu tun, sondern damit, dass wir auf einen großen Gott bauen. Wie entsteht Glaube? Vorschläge. Was bewirkt Glauben? Bitte? Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt durch das Wort Christi. Sehr schön, danke. Glaube entsteht daraus, dass wir Gottes Zusagen für unser Leben kennen. Und das steht im Wort Gottes. Also wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann erzeugt das Glaube. Wenn wir mit der richtigen Haltung rangehen, wenn wir was lernen wollen, wenn wir daraus Wahrheit saugen wollen. Es gibt den englischen Spruch, a chapter a day keeps the devil away. Das stimmt natürlich nicht, denn wenn du das rein mechanisch runterliest, ja, und hoffst, dass dann alles von dir fernbleibt und der Glaube erzeugt wird, das funktioniert nicht. Es ist nicht, das ist so die Art und Weise, nach der Gebetsmühlen geschwungen werden. Nein, aber wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, unterscheidet zwischen Gut, Böse, Mark und Bein, Seele und Geist, dann wird Glaube in uns erzeugt. Wie entsteht sonst noch Glaube in uns? Durch Erfahrung. Durch Erfahrung, genau. Wenn wir beginnen, unseren Weg mit Gott zu gehen und verschiedene Sachen erleben, dann wird der Glaube in uns stark. Wenn wir uns beispielsweise in einer gefährlichen Situation befinden und Gott uns dann auf die Schulter tippt und sagt, guck dich mal um, was da hinten gerade dein Kind macht. Dann ist das ein Schock, der tief sitzt, aber auf der anderen Seite im Nachhinein dann Dankbarkeit, dass Gott in unserem Leben wirkt und auch auf die kleinsten Kleinigkeiten achtet. Das ist keine Kleinigkeit, aber es gibt noch kleinere Dinge, auf die Gott achtet. Nicht nur unsere eigene Erfahrung, Glaube kann auch entstehen aus der Erfahrung anderer. Wir geben ab und zu Zeugnis. Und wenn wir dann hören, dass jemand vom Baum fällt und sich dabei relativ wenig tut, dann kann das in uns auch Glaube erzeugen. Das heißt, wenn wir Gott kennen und wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dann erzeugt das Glaube in uns. Wir lesen im Alten Testament öfter, dass Gott sagt, beispielsweise im 5. Mose, Kapitel 30, ihr braucht aber nicht nachschlagen, er gebot den Israeliten und sprach, immer nach 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahrs am Laubhüttenfest, kommt ganz Israel zusammen und erscheint vor dem Angesicht des Herrn. An der Stätte, die er erwählen wird, dann sollst du das Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen. Versammle das Volk, Männer, Frauen und Kinder. Versammle den Fremdling, der in deinen Städten lebt. Versammle alle, damit sie das Gebot Gottes hören und den Herrn, euren Gott, fürchten und die Worte des Gesetzes halten. Das heißt, Gott hat diese Regeln, man findet das öfter im Alten Testament, dass er sagt, lies das Gesetz vor, lies die Bücher Mose vor, lies das Gesetz vor, lies die Bücher Mose vor. Das dient nicht dazu, dass Gott bekannter wird oder besteht nicht aus dem Grund, dass er irgendwie ein Ego-Problem hätte, sondern das verändert die Leute, damit die Leute lernen, Gott zu fürchten. Einige der Psalmen handeln davon, was Gott getan hat und was dann daraus entsteht. Psalm 29 beispielsweise. Da erzählt David, warum man dem Herrn Ehre geben muss, Ehre geben sollte. Und der letzte Vers davon ist, der Herr regiert und der Herr gibt mir Kraft. Ich habe wieder Unterlagen zur Predigt gemacht. Da sind ein paar lustige Übungen drin dieses Mal. Einige von den Psalmen gehören auch dazu, die ganz besonders so sind. Wenn man die liest, gerade so die Psalmen um den 100 herum, über mehrere Tage hinweg und jedes Mal sich reinnehmen lässt in diese Abfolge, Gott hat das getan, Gott hat das getan, Gott hat das getan, ich habe hier ein Problem, Gott hat das getan, Gott hat das getan, ich habe hier ein Problem, Gott hat das getan, Gott hat das getan, Gott ist viel größer. Dann entsteht in einem Glauben. Was für Auswirkungen hat Glaube? Ein paar Vorschläge. Was bewirkt Glaube? Was entsteht aus Glaube? Glaube beruhigt. Kannst du mir eine Bibelstelle dafür geben? Sehr gut. Glaube bewirkt Zuversicht, ja. Dafür gibt es eine Bibelstelle. Glaube kann, naja, der Klassiker ist Berge versetzen. Glaube wie ein Senfkorn, wenn du diesen hast und zu diesem Berg sprichst, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifel nicht in deinem Herzen, sondern glaube, dass das geschieht, dann wird es geschehen. glaube, dass es geschieht, dahinter ist wieder diese Verbindung zu Gott. Wir sollen jetzt also nicht unseren Glauben daran testen, dass wir die norddeutsche Tiefebene noch flacher machen. Oder klein anfangen, Senfkornglaube bringt einen Berg zum Versetzen, noch kleinerer Glaube, wir fangen mal mit Steinen an oder sowas, ja? Sondern da steht dahinter, wenn du glaubst in deinem Herzen, wieder dieses für die Dinge, die Gott dir aufs Herz legt. Glaube kann heilen, da gibt es eine Fülle von Bibelstellen, da kann man seitenweise ausdrucken. Und Jesus sagt das sehr, sehr oft dazu, wandte sich um und sah sie an, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Andere Stelle, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Er sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden, sei gesund. Jesus hörte an, was gesagt wurde, sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Das sind immer andere Bibelstellen. Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Sogleich wurde er sehend. Er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird deine Tochter gesund. Und so weiter. Da gibt es also jede Menge Belege dafür, dass Glaube gesund macht. Glaube kann retten. Der Akt, dass ein Mensch zu Christus kommt und vom Heiden, von jemand, der auf dem Weg in die Hölle ist, umkehrt und auf den Weg in den Himmel kommt, ist ein Akt des Glaubens. Dem, der nicht mit Werken umgeht, steht im Römerbrief, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit gerechnet. So. Wie geht der Satz weiter? Nichts ist unmöglich. Dem, der da glaubt. Gut. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Gut, dass keiner den Namen einer Automarke eingeworfen hat. Die hat nämlich aus dem ersten Halbvers einen Werbeslogan gemacht. Nichts ist unmöglich. Was ist Unglaube? Ich hatte ja angedroht, ich stelle einfach ein paar Fragen, um dazu anzuregen, über diese ganze Sache nachzudenken. Was ist Unglaube? Ist Unglaube einfach die Abwesenheit von Glaube? Zweifel, ja. Nichtvertrauen. Und hat das Auswirkungen oder ist einfach nur gut, ich glaube halt nicht? Geschieht nichts, genau. Nicht nur das, es geschieht nicht nur nichts, sondern das Gute wird auch noch verhindert. Der Unglaube ist eine starke negative Kraft und nicht einfach die Abwesenheit von Glaube. Unglaube ist auch ein Glaube, aber ins Falsche, ja. Matthäus 13, 58, und Jesus tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Unglaube kann Gott hindern. So, das war der theoretische Teil. Jetzt kommen wir mal zu ein paar praktischen Sachen. Das Wort Gottes ist ja sehr kraftvoll, hat uns aber manchmal mit Scheuklappen versehen. Wir kennen die Bibelstellen über Glaube und ähnliche Sachen schon sehr, sehr gut. Und wir glauben sie einfach nicht, weil sie uns so vertraut sind. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir kennen die ganzen Aussagen. Wenn wir all das, was wir heute Morgen hier gesungen haben, glauben würden, ja? Und deswegen möchte ich ein paar von den Fragen, die es so gibt, anhand von Lebensbeschreibungen beantworten. Ich unterhalte mich ja immer wieder mit Menschen und da tauchen Dinge auf, die ganz klar für Unglauben sprechen. Ein Beispiel dafür ist, jemand sagt, was kann Gott mit einem Würstchen wie mir schon anfangen? Ja, mit dem, der hat Theologie studiert, oder mit dem, das ist so ein heiliger Charakter, oder mit dem und dem, aber mit mir, ich bin Hausfrau oder ich bin ja nur Sachbearbeiter. Also, was kann Gott mit einem Würstchen wie mir machen? Habe ich hier ein Beispiel. Ich habe immer Beispiele mitgebracht, die diese Frage beantworten, exemplarisch. Dieser Mann hier war ein ganz einfacher Schuster, 1770. Ein Schuster, der so Schuhe machte, wie die das im Allgemeinen machen, der aber gleichzeitig unzufrieden war mit einer Besonderheit in der geschichtlichen Situation damals. Damals dachte man, Mission wäre ein Frevel gegen Gottes Souveränität. Wenn jemand sich aufmacht und ein Volk irgendwo anders missioniert, dann verletzt das die Souveränität Gottes. Das Argument, das vorgebracht wurde, war, wenn Gott die Heiden auf dieser Insel retten will, dann wird er das schon selber machen. Ja? Also es war ziemlich verdreht und ihn hat das nicht losgelassen. Er hat, wann auch immer, er lebte in der Hafenstadt, wann auch immer Menschen reinkamen auf Schiffen, hat er Nachrichten gesammelt über die verlorenen Völker. Er hat aufgezeichnet, eine Weltkarte gezeichnet, wo leben wie viele Menschen. Und er hat versucht, in seiner Kongregation das durchzusetzen, dass man beginnt, Mission zu betreiben. Er hat Jahre und Jahre damit verbracht, zu versuchen, Leute zu überzeugen, dass Mission notwendig ist. Aber es war mehr oder weniger so, das ist ja ein einfacher Schuster, auch wenn sie ihn irgendwann zum Pastor gewählt haben. Und einmal war da eine große Konferenz und da wurde das wieder diskutiert und die waren wieder zurückhaltend und sagten, naja, Mission und haben wir nicht in unserem eigenen Land genug zu tun? Und als man anfing, ich lese jetzt aus der Biografie, die Sache zu erwägen, da überwogen die alten Gefühle des Zweifelns und des Zögerns. Man wollte schon ohne ein eindeutiges Ergebnis auseinandergehen. Dieser Schuster war über alle Maßen niedergeschlagen. Er konnte es nicht glauben, dass seine Brüder nach erneutem Abwägen wieder dem Kleinglauben nachgeben. Er wandte sich an den Mann neben sich, fasste seinen Arm und schrie, wird wieder nichts geschehen, mein Herr, wird wieder nichts geschehen? Dieser Ausruf der Verzweiflung brachte die ganze Versammlung dazu, innezuhalten. Sie haben dann bahnbrechende Entschlüsse gefasst, nämlich 2 Missionare auszubilden und auszusenden. Sie haben die nach Indien geschickt. Indien hatte zu der Zeit, wenn ich es richtig recherchiert habe, 100 Millionen Einwohner. Das macht pro Missionar 50 Millionen. Er hat dort angefangen, eine Schule zu bauen, Plantagen zu bauen und Missionen durchzuführen. Und er hat angefangen, die Bibel zu übersetzen. Geradezu unglaublich, innerhalb von einigen Jahren haben sie die Bibel in 40 Sprachen übersetzt. Indien besteht aus einer unglaublichen Menge von merkwürdigen kleinen Volksgruppen. Nicht in alle Sprachen komplett, aber in 40 Sprachen. Und diese lächerlichen paar Leute, die da waren, durch die hat Gott den Grundstein gelegt, um Indien mit dem Evangelium zu durchdringen. Denn es gab dann das Wort Gottes in der jeweiligen Landessprache, in der jeweiligen Volkssprache. Also, wenn du sagst, ich einfaches Würstchen, was kann Gott mit mir machen? Hier haben wir ein einfaches Würstchen von Schuster, durch das Gott schließlich die Basis gelegt hat, um 100 Millionen Leute zu erreichen. Eine andere Frage, die ich schon gehört habe, ist, ich bin zu schlecht. Du solltest mein Vorleben kennen. Ich bin so schlecht, das gibt's nicht. Ich war damals in diesem und jenem und diesem. Wie sollte Gott mich da noch verwenden können? Von dem hier möchte ich nicht so viel erzählen, aber der Mann war Sklavenhändler. Der hat Farbige in Afrika eingefangen, in ein Schiff gestopft und ist damit nach Amerika gefahren. Seine innerliche Entschuldigung war, ob die jetzt in Afrika versklavt sind oder in Amerika, ist ja egal. Das war so 1770 ungefähr. Und der war noch schlechter. Der hat die Sklaven misshandelt und alles gemacht, was man so mit Sklaven machen kann, auf einer langen, langweiligen Überfahrt. Gott hat ihn dramatisch errettet. Während einem Sturm hat er mit Gott gehadert. Hinterher wurde er, einige Jahre später wurde er krank. Und Gott hat ihn dann errettet. Er wurde gebraucht, um die Sklaverei abzuschaffen. Er war einer der maßgeblichen Leute, um die Sklaverei abzuschaffen, Jahre später. Obwohl wirtschaftliche Interessen betroffen waren. Ja, die europäischen Mächte, die haben an der Sklaverei gut verdient. Und die basierten, die Wirtschaftssysteme basierten auf der Sklaverei. Also, dass die weltlichen Regenten sagen, okay, wir sehen ein, das ist nicht in Ordnung. Und wir lassen diese Sache mit der Sklaverei und verbieten die. Das war sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das ist trotzdem passiert durch jemand, der einfach zu schlecht war. Er hat übrigens ein Lied geschrieben, Amazing Grace. Und ich kriege heute nach wie vor noch eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Weil da die Gnade Gottes wirklich prima zum Ausdruck kommt. Nee, das war John Newton. Ich weiß nicht, die Namen sind eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist das, was Gott durch diese Leute tut. Und zu sehen, dass ich eigentlich genauso ein Nobody bin und einen genauso großen Gott habe. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hier haben wir jemand, von dem möchte ich jetzt wieder ein bisschen mehr erzählen. Erstmal die Zeit, in der er lebte. 1850. Gottes Kraft im Schwachen mächtig, könnte man darüber schreiben. Das war ein ehemaliger Schuhverkäufer. Also die Sache mit den Schuhen scheint irgendwie, ist jemand da, der mit Schuhen zu tun hat? Das scheinen beste Voraussetzungen zu sein. Er hat Schuhe verkauft und hat nebenher, weil das Evangelium auf seinem Herzen brannte, Kinder bestochen, damit sie in seine Veranstaltungen kommen. Er hat gesagt, es ist mir völlig wurscht, wie die reinkommen. Hauptsache, sie kommen rein. Die Taschen mit Süßigkeiten vollgestopft, durch die Stadt gezogen und hat die Kinder angelockt. Und wenn sie gekommen sind, dann haben sie sich bekehrt. Das Thema Gottes Kraft ist bei seinem Leben ganz besonders sichtbar. Denn der hat sich dann irgendwann gedacht, eigentlich wäre das auch ganz schön, es war ein Amerikaner, in Europa mal einen Feldzug zu machen und alle Ankündigungen und Planungen für den europäischen Feldzug, die sind verloren gegangen. Das heißt, er kam an in Nordschottland und es war nichts geplant. Keine Veranstaltung, keine Plakate, gar nichts. Und dann hat er irgendwo eine Gelegenheit bekommen zu sprechen und 2 Jahre später hatten sie an 7 Tagen in der Woche Gottesdienste, 2 Gottesdienste am Tag mit jeweils 20.000 Besuchern, ohne dass Menschen irgendwie Werbung gemacht hätten oder ähnliches. Jemand sagt zu ihm, es war ein ganz einfacher Mann, der konnte nicht besonders gut reden, der war auch sonst ziemlich ruppig. Da sagte jemand, ein bedeutender Theologe zu ihm, wissen Sie, ich hatte Zweifel, aber ich sehe, dass Ihre Arbeit von Gott stammt, denn ich erkenne keinerlei Verbindung zwischen Ihnen und dem, was sie vollbringen. Interessant hier auch der Aspekt der Beziehung Gottes. Eine Mitarbeiterin sagte, der achtete auf die kleinsten Einzelheiten. Ich bemerkte auch seine Entschiedenheit. Hören Sie zu und tun Sie, was ich sage, sagte er zu mir. Und gleichzeitig fiel mir seine Anpassungsfähigkeit auf. Er sagte mir, wenige Minuten vorher wisse er selbst noch nicht, was er tun werde. Aber er war in jedem Schritt, den er tat, absolut sicher. Der hat also eine Veranstaltung begonnen, wusste ungefähr, ich fange mit Daniel an und hat angefangen, über Daniel zu erzählen. Und ab da wusste er ganz genau, was er weitermachen soll. 20.000 Leute vor ihm, aber das war nicht sein Problem, sondern sein Problem war, dass Gott ihm zugehört hat. Ja? Egal, ob da 5 waren oder 20.000. Zu diesem Mann gibt es in seiner Jugend eine wichtige Stelle, die ihn verändert hat. Er saß mit einem Freund zusammen und der Freund sagte, weißt du, die Welt wartet noch darauf, einmal zu sehen, was Gott mit einem Menschen anfängt, der ihm wirklich ganz und gar ergeben ist. Und das hat an ihm Jahre genagt, einige Zeit genagt. Und dann hat er sich durchgerungen, sein ganzes Leben hinzulegen und zu sagen, ich will ein Mensch sein, der ganz und gar hingegeben ist. Und egal, ob das groß ist oder klein, was Gott durch mich tut, ich will das erleben. Und ein bisschen später hat er gesagt, bisher habe ich Wasser geschleppt, heute trägt mich ein Strom. Ich hoffe, das sind nicht zu viele, dass das durcheinander kommt, aber ich finde das sehr, sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, der Aspekt ist, das ist nur eine Predigt über Glaube hier. Ja? Wir sehen an der Geschichte, was Gott getan hat. Und Gott ist der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Hier haben wir einen Klempner, jetzt weiß schon jeder Zweite, von wem ich spreche. Einen Klempner, der Mann war ungebildet, der konnte nicht lesen und schreiben. Seine Frau hat ihm später Lesen beigebracht und hat dann dafür gesorgt, dass er wenigstens seine Bibel lesen konnte. Er hat mit 6 Jahren als Hilfskraft beim Bauern gearbeitet, in der Rübenernte. Mit 8 hat er gearbeitet in einer Spinnerei und mit 18 war er Klempner. Mit 30 hat er dann lesen gelernt, hat Menschen 15 Kilometer weit gebracht zu irgendwelchen Heilungsveranstaltungen und irgendwann mal sagte jemand zu ihm, weißt du, du musst die Leute nicht so weit bringen, du kannst auch zu Hause für die beten. Und hat er angefangen, das auszuprobieren und siehe da, Gott hat da gewirkt. Auch bei dem ist bemerkenswert, dass seine Kraft aus dem Zusammenleben mit Gott kam. Er wusste auch immer genau, was er tun sollte. Aber ich möchte eine Stelle hier vorlesen. Er war dann weltweit unterwegs als Prediger. Wie gesagt, ein einfacher Mann. Wunderbare Heilungen waren an der Tagesordnung. Dutzende von Christen wurden im Heiligen Geist getauft. Der etwas ältere Hausmeister der Kirche meinte, diese Szenen würden ihn an die Londoner Methodisten seiner Jugend erinnern, die beim Beten auf die Stühle klopften und laut schrien. Offensichtlich gab es auch ungewöhnliche Zeiten im Reich Gottes. So, jetzt kommt's. Ungläubige, die in die Versammlung kamen, sprangen über Stühle und Bänke, um zum Gebet nach vorne zu kommen. Gottes Kraft, im Schwachen mächtig. Ungläubige, die in die Versammlung kamen, Menschen, die von Gott keine Ahnung hatten und nur mal vorbeischauten, Menschen, die interessiert waren, aber bisher reserviert waren, die sprangen über Stühle und Bänke, damit sie zum Gebet nach vorne kommen konnten. Dann gehen wir mal ins Jahr 1750 ungefähr, nach London wieder. London war damals bereits, wie beim ersten bei Georg Müller beschrieben, ein ungünstiges Pflaster für Menschen, um dort zu leben. Die Frage, die ich mit dieser Biografie beantworte, ist die, bei uns ist das so schlecht. Ich weiß ja, Gott hat in der Geschichte schon alles Mögliche getan. Und im Wort Gottes steht alles Mögliche drin. Da stehen Sachen drin, die glaube ich manchmal. Aber schau dir doch die Zeiten heutzutage an. Da kann doch Gott nicht wirken. Ja, habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand so mit euch gesprochen hat? Damals war es mindestens genauso schlimm. Es gab in London mehr Schnapsläden als Bäckereien. Jedes sechste Haus in London war ein Schnapsladen. Führende Politiker und Adlige sorgten sich, das Volk könnte sich gemeinschaftlich um den Verstand saufen. Es scheint sich um ein echtes Problem gehandelt zu haben. Außerdem gab es hochgradige sexuelle Unmoral und Spielsucht. Man hat gespielt. Es gibt so ein paar Anekdoten, beispielsweise gab es damals schon die künstlichen Zähne. Also Menschen konnten sich mehr oder weniger eine Brücke machen lassen und zwischenrein was einsetzen lassen, womit sie dann kauen konnten. Das Problem war, sie hatten keine Materialien, die hart genug waren, dass sie für diese Zähne, für diese künstlichen verwendet werden konnten. Das einzige Material, das hart genug war, waren Zähne. Also hat man nach ausgebrochenen Zähnen gesucht und hat die gekauft. Und es gab Eltern, die ihren Kindern die Zähne ausgebrochen haben und die verkauft haben, um sich Schnaps kaufen zu können. Das spiegelt das Niveau wider, auf dem dieses Volk damals war. Das Christentum war bestenfalls Anlass zu Witzeleien. Das Volk war völlig verderbt. Und dann begannen, ohne dass man einen großen äußeren Anlass sagen könnte, ein paar christliche junge Leute zu predigen, unter freiem Himmel zu predigen. Die haben Tagebuch geführt. Ich lese da draußen ein paar Stellen vor. 1734. Gottes Geist begann in außergewöhnlicher und wundervoller Weise unter uns zu wirken. Ganz plötzlich wurden der Reihe nach 5 oder 6 Personen in errettender Weise bekehrt. Gleich danach wurden in allen Teilen unserer Stadt Menschen jeden Standes und Alters von einer Sorge um die Dinge des Glaubens und um die Dinge der ewigen Welt ergriffen. Das Geräusch in den vertrockneten Gebeinen wurde lauter und lauter. Reden über etwas anderes als geistliche und ewige Dinge wurde bald aufgegeben. Das Denken der Menschen wurde in wundersamster Weise von der Welt fortgezogen. Diese galt bald als von wenig Belang. Die Menschen schienen ihren irdischen Geschäften nur noch aus Pflichtbewusstsein, statt aus Neigung nachzugehen. Der Gedanke, nicht in Christus gefunden zu werden, war ein entsetzlicher Schrecken. Man befürchtete, jeden Tag in die Hölle stürzen zu können. Was das Denken der Leute ergriff, das war das Verlangen, dem kommenden Zorn zu entfliehen und gerettet zu werden. 10. November 1739. Ging um 3 Uhr ins Gefängnis, predigte über den zitternden Kerkermeister. Predigte am Abend zu einer gleich großen Versammlung wie am Vorabend. Von den Treppen des Rathauses. Predigte über 1 Stunde. Als ich aufgehört hatte, wollte niemand gehen, so dass ich wieder zu beten anfing. Nachher war mein Haus voller Menschen, die mit mir Psalmen singen und beten wollten. Viele weinten heftig, während ich betete. Die Herzen schienen von Erkenntnis der Sünde niedergedrückt zu sein. 7. Juli 1742. Seit ich das letzte Mal schrieb, habe ich Größeres gesehen als je zuvor. Gestern am Morgen predigte ich in Glasgow zu einer sehr großen Versammlung. Mittags kam ich nach Cambuslang, dem Ort, den Gott in solch außergewöhnlicher Weise heimgesucht hat. Um 2 predigte ich zu einer großen Zuhörerschaft, um 6 Uhr am Abend, wiederum um 9 Uhr am Abend. Von einer solchen Bewegung hat man sicherlich noch nie gehört, besonders wie die von 11 Uhr nachts. Es war weit gewaltiger als alles, was ich in Amerika gesehen hatte. Während 1,5 Stunden war solches Weinen, es wurden so viele von Seelennot und Sündenerkenntnis überfallen und brachten das auf verschiedene Weise zum Ausdruck, dass man es nicht beschreiben kann. Ihre Rufe erregten das Gemüt in außergewöhnlicher Weise. Mr. McCulloch predigte, nachdem ich aufgehört hatte, bis nach 1 Uhr morgens. Danach konnten wir die Leute kaum bewegen, heimzukehren. Die ganze Nacht konnte man auf den Feldern Lobpreis hören. Eine Edelfrau stieß im Morgengrauen auf einige junge Damen, die noch immer auf ihren Knien lagen und Gott priesen. Sie ging hin und schloss sich ihnen an. Der Herr stehe mir bei. Ich habe heute schon 2-mal gepredigt und soll noch 2 oder vielleicht 3-mal predigen. Das wär's doch, ne? Der Ort, den Gott so außergewöhnlich heimgesucht hat. Nachts Lobpreis auf den Feldern. Menschen, die aus den Häusern kommen und sagen, was soll denn der Krach? Und eine 1/2 Stunde später selber mit anbeten. Die Menschen sind 30 Meilen weit gegangen, um die Predigten zu hören. Die sind mit den Predigern mitgegangen, über 1 Woche weg, um mehr Wort Gottes zu hören. In den Predigten, und das ist die Biografie eines Mannes, aber es lässt sich nicht an einem Mann festmachen, sondern es waren viele und es war kein besonderer äußerer Anlass. Und die Verhältnisse, die das Volk vorher hatte, die habe ich ja beschrieben. In den Predigten kamen bis zu 40.000 Menschen zusammen, die so leise waren, dass ein Mann mit seiner Stimme durchdringen konnte, außer wenn sie zu weinen begannen. Einer dieser Prediger hat geschrieben, möge mein Name vergessen werden, wenn nur der Name Jesu groß gemacht wird. Jetzt muss ich noch eine Frage beantworten. Die Frage ist, ist Deutschland wieder nicht dabei? Passiert sowas in Deutschland nie? Warum nicht in Deutschland? Erweckungsbewegungen sind von Deutschland ausgegangen, aber gab es das denn auch in Deutschland? Und die Antwort ist ja. Es begann auch mit Armenschule nach dem 30-jährigen Krieg in den gleichen Verhältnissen moralisch, die ich gerade eben für Großbritannien beschrieben habe. Innerhalb kürzester Zeit waren in der Schule 3.000 Schüler, die dort auch gespeist wurden. Es gab Stipendien für Studenten, es gab ein Waisenhaus, es gab ein Witwenhaus, Armenversorgung, es gab eine Versandapotheke, einen Buchladen, einen Bibelverlag, damit man die Bibeln billig unters Volk bringen kann. Und es gab Dinge. Schon 2 Stunden vor Beginn des Gottesdienstes füllte sich das Gotteshaus. Die Kirche war übervoll, vor den Türen stehen die Leute, soweit man sehen kann. Mit der Herzogin kam der ganze Hof, selbst die Landeshofmeisterin. Oder etwas später, in Biberach an der Riß, das ist mir ganz besonders sympathisch, weil da war ich jahrelang. Die Predigt war gut. Nach der Predigt wollten die Leute nicht aus der Kirche gehen. Sie wollten den ganzen Tag zuhören. Okay, soweit. Vater, danke, dass du der Gleiche bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich komme vor dich. Und ich bitte, dass wir mehr anfangen, mit den Ketten, die unseren Glauben gebunden halten, zu rasseln. Herr, dass wir mehr anfangen, uns dir zuzuwenden und aufhören, uns mit diesen Dingen vollzusaugen, die Unglauben erzeugen. Gib du uns bitte Weisheit in unserem täglichen Leben, wo die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und die Dinge, die wir von uns geben, unseren Glauben untergraben und aushöhlen. Wir wollen niemanden nachmachen. Wir wollen nicht die Geschichte als irgendwie funktionierendes Kochbuch verwenden, sondern wir wollen, dass du kommst, Herr. Und wir wollen, dass du uns veränderst. Und wir wollen, dass du wirkst in uns. Ob das jetzt kleine Dinge sind oder große Dinge sind. Aber wir wollen die Werke wirken, die du vorher bereitet hast. Amen.